Ja, für Kinder unter 20 und für Kinder über 20. Also für alle eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, am Muttertag, da bietet sich schon an, über Kinder zu reden und über Eltern zu reden. Ich werde heute nicht nur über Mütter reden. Habe jetzt mitbekommen, einer der Söhne von jemand aus unserer Gemeinde, der macht es so, dass er sagt, für Muttertag und Vatertag gemeinsame Einladung zum Grillen. Nächsten Samstag oder irgendwie sowas. Und so ähnlich mache ich das heute auch. Auch wenn es für uns eher nicht den Vatertag gibt, sondern Christi Himmelfahrt. Aber es geht mir heute auch um die Mütter, aber es geht eben auch um Eltern und um das Verhältnis zwischen Kindern und Eltern. Und ich denke, jeder, der mal Kinder hatte oder mal Kind war, und insofern trifft es dann auch wieder alle, der weiß, dass das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern manchmal auch so ein bisschen schwierig sein kann. Also die Kinder wissen, dass die Eltern ab und zu in ein schwieriges Alter kommen und die Eltern haben so ihre Sicht der Dinge. Und ich habe mir gedacht, also erst habe ich den Satz so aufgeschrieben, jeder hat Eltern. Aber das ist nicht so ganz richtig. Also natürlich hat jeder Eltern. Biologisch gesehen geht es außer in Ausnahmefällen nicht anders. Aber nicht jeder kennt seine Eltern. Und ja, vielleicht kennt ihr solche Fälle von Menschen, die vielleicht ohne Vater aufgewachsen sind, ohne Mutter aufgewachsen sind, bei den Großeltern waren. Im Herfahren haben wir jetzt gehört, dass sie gerade wieder die Geschichte der Kinder in den Heimen neu aufrollen, wo offensichtlich Versuche durchgeführt wurden mit Pharmazeutika, ohne das Einverständnis der Kinder und natürlich auch nicht der Erziehungsberechtigten. Es gibt auch Menschen, die im Heim aufgewachsen sind. Ich weiß nicht, wie viele von euch hier davon betroffen sind. Aber nur unabhängig davon, ob wir unsere Eltern kennen oder nicht, ich glaube, die meisten von uns können schon was mit diesem Thema anfangen, dass wir sagen, wir hatten Eltern, wir haben Eltern, wir haben eine Beziehung zu denen. Und selbst diejenigen, die ihre Eltern nicht kennen, die wachsen oft ja auch mit so einem Gefühl auf, dass sie diese Beziehung eigentlich gerne hätten und dass sie gerne Kontakt mit diesen Menschen hätten oder dass sie eben sagen, von dem will ich gar nichts mehr wissen und der ist für mich gestorben, weil der hat mich irgendwie schrecklich behandelt oder der hat mich im Stich gelassen oder was auch immer. Also wir können in diesem Thema letztendlich gar nicht unbeteiligt bleiben, weil wir immer irgendwie an diesem Thema dran sind. Es gibt dann heute natürlich auch Patchwork-Familien, wo Kinder aus verschiedenen Familien zusammenkommen. Wenn Menschen dann 2, 3, vielleicht 4-mal heiraten, aus jeder Beziehung dann irgendwie noch Kinder mitbringen. Das sind Geschichten, die wir vielleicht bisher noch nicht so kennen aus unserem Umfeld, die aber deutlich mehr werden. Ich denke, jeder von uns merkt es so ein bisschen im Familienkreis, im Bekanntenkreis, dass solche Konstellationen einfach immer häufiger vorkommen und dass wir uns darauf natürlich auch einstellen müssen. Und wir stellen auch fest, dass das Verhältnis von den Kindern zu den Eltern, zu Vater und Mutter eben auch total unterschiedlich ist. Töchter verstehen sich manchmal mit dem Vater besser, ist auch nicht immer so. Söhne haben dann vielleicht eher einen Draht zur Mutter, so war es jetzt jedenfalls bei mir. Was ich so höre, ist das schon eher auch so die Regel, aber es kann halt auch ganz anders sein. Und es gibt verschiedene Phasen, in denen wir leben. Also gerade wenn Babys neu geboren sind, haben sie typischerweise keine Probleme mit den Eltern. Dann brauchen sie die Eltern ganz unbedingt und sind total angewiesen. Dann kommt so eine Kleinkindphase, wo die Kinder auch ihre Grenzen ausprobieren, wo sie die Eltern bis an den Rand ihrer körperlichen und geistigen Fähigkeiten bringen und vielleicht auch an den Rand ihrer bedingungslosen Liebe, wo sie sich dann überlegen, ob das wirklich nötig war oder wie auch immer. Aber auch diese Phase geht vorbei. So im Grundschulalter ist dann meistens so, dass die Kinder ein grenzenloses Vertrauen zu ihren Eltern haben. Der Papa, der kann alles. Das ändert sich ein paar Jahre später dann komplett, dann kann der Papa gar nichts. Also manchmal jedenfalls. Und oft erleben wir es dann auch, wie Kinder, wenn sie denn diese Phase der Pubertät durchlebt haben und vielleicht selber schon etwas ins fortgeschrittenere Alter kommen, wo sie sich dann plötzlich daran erinnern, dass Mama und Papa vielleicht doch nicht alles falsch gemacht haben. Und wo das Verhältnis dann oft dann auch wieder besser wird. Und als ich mir das so überlegt habe, diese Phasen, habe ich mir gedacht, so die erste Phase ist eigentlich bei allen gleich. Und je älter das wird, desto mehr wird es dann auch unterschiedlich. Und desto eher wirst du vielleicht sagen, ja, das war bei uns aber nicht so oder das erlebe ich nicht so. Aber wir merken einfach, es gibt so im Verhältnis zu unseren Eltern auch total unterschiedliche Phasen. Und ja, jeder von uns ist irgendwie anders. Jeder hat andere Eltern und ich finde es auch schön, dass irgendwie nicht alles gleich ist, dass Gott nicht alle Menschen gleich gemacht hat, sondern dass Gott uns einfach so unterschiedlich gemacht hat und dass Gott mit uns auch ganz unterschiedliche Wege geht. Es gibt Kinder, die gehen durch die Pubertät und die haben überhaupt keine Probleme mit ihren Eltern oder umgekehrt. Und es gibt welche, die haben richtig große Krisen. Es gibt Eltern, die müssen erleben, dass ihre Kinder plötzlich ihren Glauben über Bord werfen und vollkommen andere Wege gehen. Es gibt Eltern, die erleben, dass die Kinder irgendwann mal wieder zurückkommen, die dann feststellen, dass doch was dran war an dem, was ihre Eltern ihnen da gesagt haben. Ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Und das, was mich immer wieder begeistert, ist, dass Gott mit jedem von uns diesen Weg geht. Dass Gott uns nicht versucht, auf irgendeine Schiene einzunorden und sagt, so, das ist das, wie ich mit dir umgehe und du musst jetzt eben so, wie die anderen auch, das erleben, sondern dass Gott mit jedem von uns einen eigenen Weg geht. Super, vielen Dank. Und natürlich, so wie im Zusammenleben, grundsätzlich, wenn wir irgendwelche Beziehungen zu irgendwelchen Menschen haben, dann gibt es immer mal wieder Krisen, es gibt Probleme, es gibt Schwierigkeiten. Selbst im Umgang mit Maschinen erleben wir das. Dein Auto macht vielleicht nicht immer das, was du willst. Der Computer macht grundsätzlich nicht das, was du willst. Der macht das, was du ihm sagst. Oder im schlimmsten Fall das, was er will. Oder wenn irgendwas ganz schief geht, dann... vielleicht habt ihr auch schon so Videos gesehen, wo Leute dann mit ihrer Tastatur auf den Computer einschlagen, also auf den Monitor einschlagen oder so. Oder, keine Ahnung, ihren Laptop wegschmeißen oder so, weil es eben nicht so funktioniert. Umso mehr mit Menschen. Wie viele Beziehungen gehen in die Brüche, weil diese Beziehungen nicht so sind, wie wir uns das vorgestellt hätten. In Deutschland werden, ich weiß gar nicht, was die aktuellen Zahlen sind, ungefähr ein Drittel der Ehen geschieden. Eltern und Kinder überwerfen sich, haben nichts mehr miteinander zu tun, bereuen vielleicht später das, was sie getan haben, kriegen es aber irgendwie nicht hin, sich wieder zu versöhnen. Wir erleben einfach ganz viel, dass diese Beziehungen nicht so funktionieren, wie sie eigentlich sollten. Und manchmal sind wir einfach unfähig, daran irgendwas zu ändern. Und weil Gott will, dass unser Leben gelingt, weil Gott will, dass es uns gut geht, weil Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss oder volles Genüge, wie es in einer Übersetzung heißt. Deswegen hat Gott uns für das Zusammenleben auch bestimmte Hinweise gegeben, bestimmte Regeln, die wir beachten können, die wir beachten sollen. Und ein paar von diesen Hinweisen möchte ich gerne mit euch durchgehen. Und ich fange mal an mit dem, was Gott zu den Kindern sagt. Es sind ja jetzt fast keine Kinder mehr da. Es sind einige Kinder über 20 da, okay? Also insofern, wir brauchen jetzt nicht sagen, ja, da steht aber ihr Kinder und ich bin jetzt ja älter. Also Eltern. So, es gilt auch uns noch. Und die Stelle kennt ihr alle, gehe ich mal davon aus. Manche haben die im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt oder wir haben sie schon ganz, ganz oft in der Bibel gelesen. Ich habe hier schon eine Reihe gemacht über die 10 Gebote und da heißt in 2. Mose 20, Vers 12, Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land geben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Und da merken wir schon, dass es ja nicht nur auf Kinder bezogen sein kann, denn hier geht es darum, dass wir lange leben in dem Land. Das heißt, da geht es irgendwie auch doch um eine Perspektive für die Zukunft, um langfristige Beziehungen. Und Gott sagt uns hier, wir sollen unsere Eltern ehren. So, ehren ist so eine Sache. Ich kenne Ehren eigentlich von, was weiß ich, im Sportverein, da war jemand 50 Jahre Mitglied, dann kriegt er so eine goldene Ehrennadel oder irgendwie sowas, dann ehrt man den. Dann muss er da auf die Bühne stehen oder so. Ich weiß nicht, an was du denkst bei Ehren. Vielleicht kennst du auch so dieses biblische, wo der König Saul irgendwie so in einer schwierigen Situation ist, und da kommt der Prophet Samuel zu ihm und er stellt ihn zur Rede, warum er denn sich falsch verhalten hat, und dann sagt der Saul, ja, ich weiß schon, aber ehre mich vor dem Volk. So, stell mich irgendwie gut hin. Was bedeutet dieses Ehren so für uns im Umgang mit unseren Eltern? Wenn du in der Bibel liest, du sollst deine Eltern ehren, was heißt das für dich praktisch? Was machen wir da? Oder wo fühlen wir uns da herausgefordert? Was sollen wir da tun? Dieses Ehren, das hat was zu tun mit Schätzen. Ich schätze das, was meine Eltern für mich sind oder was sie für mich getan haben. Ich bin mir dessen bewusst, dass das, was meine Eltern getan haben, was Wertvolles war. Ich werde nachher auch noch auf den Fall eingehen, wenn du sagst, also hör mal Wolfgang, du kennst meine Eltern nicht. Also da gibt es nichts zu schätzen. Da gibt es auch nichts zu danken. Ja? Also heute Muttertag, wir danken unseren Eltern oder unserer Mutter für irgendwas. Wir achten sie, wir anerkennen sie oder das, was sie getan haben. Das steckt so alles in diesem Ehren drin. Wir haben eine positive Grundeinstellung, so würde ich es jetzt mal für mich umschreiben. Eine positive Grundeinstellung zu unseren Eltern, vielleicht heute ganz besonders zu unserer Mutter oder so. Wir denken darüber nach, was alles Gutes kam. Und wir denken vielleicht auch ein bisschen darüber nach, auf was unsere Eltern verzichtet haben. Und da möchte ich euch einfach bitten, so ein bisschen mal darüber nachzudenken. Vor allem diejenigen von euch, die jetzt in einem Alter sind, wo sie selber Kinder haben. Und wo ihr plötzlich merkt, ihr könnt nicht mehr das alles tun, was ihr vorher konntet. Ihr seid plötzlich eingeschränkt. Es geht einfach nicht mehr so. Man hat nicht mehr die Freiheiten. Man ist finanziell eingebunden. Man hat Verpflichtungen. Man spart vielleicht, dass die Kinder später irgendwann mal Ausbildung oder Studium machen können. Und man verzichtet auf irgendwas. Und spätestens an dem Punkt sollten wir eigentlich dran denken, dass unsere Eltern vermutlich in einer etwas schwierigeren Zeit wie heute für uns eigentlich genau dasselbe gemacht haben. Sie haben verzichtet. Sie haben sie haben sich auf uns ausgerichtet, sie haben sich auf uns eingestellt. Manche Eltern haben das mehr getan als andere, das ist mir auch klar. Aber diejenigen von euch, die mich schon ein bisschen länger kennen, ihr wisst, ich habe so meine Interpretation von 1. Korinther 13 und ich würde euch sehr empfehlen, von euren Eltern in diesem Fall eben auch lieber zu gut als zu schlecht zu denken und lieber mehr an das Gute zu denken, was sie euch getan haben, als dass ihr auch das Gute, was sicherlich da war, mit dem Schlechten, was ihr vielleicht in Erinnerung habt, so das Kind mit dem Bade ausschüttet. Und dieses Ehren, das kann jetzt sich natürlich am Muttertag auswirken. Manche von euch haben vielleicht schon was bekommen von ihren Kindern, weiß ich nicht. Ich werde nachher bei meiner Mutter noch vorbeifahren, ihr was bringen. Ist dann vielleicht ein Blumenstrauß oder so und dann kann man ja sagen, ja, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Die Mutter wünscht sich dann vielleicht, wäre schöner, wenn er, keine Ahnung, den Frühstückstisch decken und wieder abräumen würdet oder wenn es eben nicht nur am Muttertag wäre, sondern wenn ich dieses Ehren das ganze Jahr über spüren könnte. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Äußerungen schon mal gehört habt oder so, aber das ist schon was, über was wir nachdenken sollten. Dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, das beschränkt sich ja nicht auf Vatertag oder auf Muttertag, sondern das ist ja was wir im Alltag umsetzen sollten. Ich finde, so ein Muttertag, der hat schon auch so seine Berechtigung, so wie wir bestimmte Feste haben. Wir denken zum Beispiel an Weihnachten ganz besonders, dass Jesus geboren ist. Natürlich können wir das ganze Jahr drüber nachdenken. An Karfreitag denken wir besonders drüber nach, dass Jesus gekreuzigt wurde für uns. Das ist natürlich eine geistliche Wahrheit, die immer richtig ist, wo wir eigentlich das ganze Jahr drüber nachdenken können. Und trotzdem gibt es so besondere Tage, wo wir ganz besonders dran denken, wo wir dran erinnert werden, wo wir sagen, okay, da muss ich irgendwie dranbleiben. Und so finde ich es mit dem Muttertag auch, wenn das ganze Jahr über nicht wirklich funktioniert hat, dann als Kind siehst du doch als einen Start, deine Mutter, deinen Vater wieder neu zu ehren. Und wenn du Mutter oder Vater bist und darunter leidest, dass deine Kinder das vielleicht nicht so machen, wie du das dir wünschen würdest, dann hab doch am Muttertag oder am vergangenen Vatertag jetzt die Hoffnung, dass es vielleicht ja auch besser wird und dass es vielleicht ein guter Start ist. Ich erinnere mich noch, ich habe meiner Mutter mal einen Blumenstrauß hingestellt mit einer Karte dazu und der Blumenstrauß, der war ganz schnell vergessen, aber die Karte, die hat ihr sehr gut gefallen. Da hat sie gesagt, da hast du Dinge geschrieben, das hast du mir noch nie gesagt. Da haben wir gedacht, gut, ist doch gut, dass man mal Muttertag hat, dass man mal sich gezwungen fühlt oder motiviert fühlt oder wie auch immer, das auszudrücken. Ist ja nicht so, dass ich da gelogen habe. Also waren nicht Dinge, wo ich einfach Honig ums Maul schmieren wollte, sondern ich habe mir, also ihr wisst ja, wie das bei Schwaben ist, oder? Ich geschimpft, ich glaube genug, man kennt das, ja. So auch mit der Frau dann so, ich habe da bei der Hochzeit gesagt, dass ich die gern habe. Und wenn sie was ändert, sage ich das. So, man sagt es ja nicht jeden Tag. Und ich habe mir überlegt, jetzt kann ich dieses Jahr wieder eine Karte schreiben und nächstes Jahr wieder eine Karte und da steht dann immer das Gleiche drin. Weil es hat sich ja nichts geändert. Danke für alles, was du für mich gemacht hast und was weiß ich. Und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen kreativ sein. Aber letztendlich, es geht nicht um Muttertag, es geht nicht um diese Karten, es geht nicht um Blumensträuße oder um irgendwelche einmaligen Aktionen, sondern es geht um so eine innere Haltung, dass wir sagen, ich möchte meine Eltern ehren für das Gute, was sie getan haben. Wenn es 100% gut war, was ich nun bezweifeln möchte, ich glaube nicht, dass jemand solche Eltern hatte, dann ist es schön, wenn du sagst, ja, meine Eltern haben vielleicht 70% geschafft oder so, oder 50, oder vielleicht auch nur 10%. Und wenn es bloß 1% war, dann ehr deine Eltern für das 1%, was sie in dich investiert haben. Häng dich nicht an dem auf, was alles falsch war, sondern ehr sie für das, was sie getan haben. Vielleicht, ihr kennt das vielleicht auch, das Gegenteil von gut ist gut gemeint und vielleicht haben es manche Eltern gut gemeint und haben es falsch gemacht. Sie wollten dich gut erziehen, haben gedacht, gute Erziehung ist eine strenge Erziehung und haben dich öfters mal übers Knie gelegt oder so und du fandest, das ist nicht besonders hilfreich, ehr sie dafür, dass sie dir vielleicht was Gutes tun wollten. Vielleicht überfordert das jetzt manchen von euch. Vielleicht sagst du, Wolfgang, also da kann ich wirklich nichts Gutes dran finden. Aber vertrau mir, wenn du versuchst, was Gutes zu finden, dann wird dir der Heilige Geist dabei auch helfen, dass du was Gutes findest. Und die Verheißung, Geschwister, lass uns da immer dran denken, die Verheißung, die Gott uns gibt, ist, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gibt. Und wenn wir wollen, dass es uns gut geht, wenn wir wollen, dass wir ein langes und gutes Leben haben, dann ist es einer der Schlüssel, dass wir unsere Eltern ehren. Und ich möchte jetzt da nicht noch weiter drauf eingehen, aber im Neuen Testament, da gibt es mal so eine Stelle, dass wir, da geht es um die Arbeitgeber oder im Paulus formuliert es in der damaligen Zeit, an dem mit Sklaven und Herren, sagt er, seid euren Herren untertan, den Guten wie den Wunderlichen, übersetzt Luther Glaub. Also den etwas Seltsamen, denjenigen, die nicht so sind, wie wir das gerne hätten. Und er sagt, macht da keinen Unterschied. Sagt nicht, ja, der verhält sich schlecht, also muss ich den nicht ehren. Ich benutze jetzt dieses Wort. Und genauso kannst du mit deinen Eltern auch machen. Da steht nicht, dass wir nur die Eltern ehren sollen, die alles richtig machen. Sondern das ist ein Prinzip, was Gott uns hier vorstellt. Und ich möchte euch einfach nur eine andere Bibelstelle zeigen, die uns einen Eindruck davon vermittelt, wie ernst Gott es mit dieser Sache ist. In 2. Mose 21, Vers 15 und Vers 17. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass wir dieses Recht wieder einführen. Also die Zeiten, als dieses mosaische Recht galt, die sind definitiv vorbei. Aber da heißt es hier, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, soll mit dem Tod bestraft werden. Also ich habe das schon erlebt. Habe Kinder gesehen, die nach ihren Eltern getreten haben oder sie geschlagen haben. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, soll sterben. Und das sind Dinge, wo ich einfach sage, okay, nicht, dass ich das nun wieder haben wollte oder dass ich sage, wir müssen das machen, aber das zeigt mir einfach, wie ernst das Gott mit dieser Sache ist. Das ist kein Kavaliersdelikt, wenn wir unsere Eltern nicht ehren, wenn wir unsere Eltern verfluchen, wenn wir ihnen, was weiß ich was, einen Hals wünschen oder du kannst jetzt ja auch so, Jesus sagt mal, wer also zu den Alten ist gesagt, wer den anderen tötet, soll sterben. Und Jesus verschärft es dann und sagt, also wer zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz oder du Depp oder wie auch immer man das nun übersetzen will, der ist im Prinzip schon schuldig. Und so können wir das hier auch übertragen. Also wir müssen nicht anfangen beim Verfluchen, sondern auch wenn wir respektlos sind oder wenn wir schlecht denken über unsere Eltern, dann wird uns das nicht zum Segen gereichen. Und ich glaube persönlich, dass unser Volk so eine Phase hinter sich hat, so, man spricht so sprichwörtlich von den 68ern, das ist so zum Teil meine Generation, zum Teil noch etwas jünger, die aufgewachsen sind mit Eltern, denen man gesagt hat, dass das Beste, was sie ihren Kindern tun können, ist, sie antiautoritär zu erziehen. Dass man ihnen gesagt hat, ihr müsst den Kindern einfach alles erlauben und dann wird es den Kindern gut gehen und die werden sich gut entwickeln. Und wir haben festgestellt, dass es ein Trugschluss war. Und wir stellen fest, dass unsere Gesellschaft heute viele Probleme hat, die aus dieser Zeit stammen, wo Leute einfach nicht gelernt haben, sich an Regeln zu halten, wo Leute nicht gelernt haben, mal zurückzustecken für die Allgemeinheit, wo Leute nicht gelernt haben, dass es nicht immer nur um sie geht, weil das in ihrer Kindheit anders geprägt wurde. Und diese Leute bekommen nun selber Kinder und sind selber Eltern und können diese Werte zum Teil gar nicht an ihre Kinder weitergeben, die sie eigentlich weitergeben sollten, selbst wenn sie es gern möchten. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, weshalb unsere Gesellschaft heute so aussieht, wie sie aussieht. Aber diese anti-autoritäre Erziehung, die ist erstens unbiblisch und zweitens, würde ich so sagen, antichristlich. Weil wir im Neuen Testament was vollkommen anderes lesen. Und jetzt nochmal für die Kinder, aber dann eben auch für die Eltern. Die kommen in dem Abschnitt auch vor. Epheser 6, Vers 1 bis 4. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so erwartet es Gott von euch. Du sollst Vater und Mutter ehren. Er zitiert es, dieses Gebot. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. So viel haben wir jetzt ja schon verstanden. Also dieses Ehren, das hat auch was mit Gehorsam zu tun. Nachdem hier die meisten doch eher im Erwachsenenbereich angesiedelt sind, glaube ich, geht es nicht mehr so sehr darum, dass ihr euren Eltern gehorcht. Deswegen werde ich da nicht so viel dazu sagen. Aber für eure Kindererziehung dürft ihr ruhig dran denken, dass ein Ziel der Erziehung schon ist, dass die Kinder das machen, was die Eltern wollen. Und da ist auch nichts Falsches dran. Sollten wir nicht missbrauchen. Und deswegen kommt nun auch eine Bemerkung für die Eltern. Vers 4. Ihr Eltern, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe Christi bestimmt sein. Also, in Wort und Tat von der Liebe Christi bestimmt sein. Also, die Übersetzung, die ich hier gelesen habe, die übersetzt eigentlich von der Liebe zu Christus. Aber das Original ist eben so formuliert, die Liebe Christi, und das beinhaltet beides. Das ist die Liebe zu Christus, die soll uns prägen, aber auch die Liebe Christi zu uns soll uns prägen. Wenn wir mit Ehepaaren reden über das Trauversprechen zum Beispiel oder wie man in der Ehe miteinander umgeht oder eben auch als wir uns das Ja-Wort gegeben haben, da haben wir uns viel mit diesem Text beschäftigt, wo dem Mann und dem Frau so verschiedene Dinge gesagt werden für die Ehe. Und dann heißt es von der Frau, dass sie ihrem Mann untertan sein soll und so, wissen wir, ist ein bisschen ein kontroverses Thema zurzeit, aber das, was es mir ankommt, ist der Teil, der für den Mann ist. Weil der Mann, dem wird ins Stammbuch geschrieben, hör mal, du lieber Mann, du hast deine Frau zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also das Maß oder der Maßstab unserer Liebe, der kann nicht sein, versuch mal irgendwie dein Bestes oder mach mal irgendwie, sondern der Maßstab, den Gott uns Männern, unseren Frauen gegenüber setzt, ist, du liebst deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und da können wir ja mal alle ein bisschen darüber nachdenken, wie das aussieht. Und da bin ich noch meilenweit davon entfernt. Aber das ist das Ziel, was Gott uns steckt. Und ich habe so den Eindruck, dass hier Paulus den Eltern im Prinzip was Ähnliches im Stammbuch schreibt, dass er sagt, ihr Eltern, eure Erziehung muss in Wort und in Tat geprägt sein von der Liebe Christi. Also nicht nur von der Liebe zu Christus, sondern auch von der Liebe Christi zu uns. Das muss rauskommen. Und wenn wir vorher von Erziehung jetzt gesprochen haben, wenn wir davon gesprochen haben, dass Kinder gehorsam sein sollen oder dass man Kinder vielleicht auch mal, man traut sich das ja heute gar nicht mehr auszusprechen, bestrafen soll oder wie wir es dann irgendwann mal formuliert haben, dass Erziehung auch Konsequenzen hat. Da kann man ja durchaus sehr kreativ sein und das ist durchaus, also diejenigen, die das vielleicht ein bisschen kennen, da gibt es dieses Stichwort natürliche Konsequenz. So, mein Verhalten hat Konsequenzen, mein Verhalten hat Auswirkungen. Das ist sehr, sehr hilfreich, um Kindern zu zeigen, dass sie nicht in so einer geschützten Blase leben, sondern dass ihre Entscheidungen Auswirkungen haben. Denn das ist nicht nur als Kind so, das ist auch als Erwachsener so. Du kannst nicht leben und denken, dass das, was du tust, keine Auswirkungen haben wird, sondern du wirst Auswirkungen spüren, dessen, was du tust. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Kindern beibringen, dass ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Die sind manchmal natürlich oder wir können sie natürlich zulassen. Zum Beispiel ein Kind macht aus Wut irgendein Spielzeug kaputt, dann können wir dem Kind sofort ein neues kaufen. Was wird das Kind lernen? Ich kann mich aufführen wie sonst was und ich werde keine Nachteile davon haben. Oder das Kind hat einfach eine gewisse Zeit lang dieses Spielzeug nicht. Und wir haben festgestellt, obwohl wir das wussten und obwohl wir eigentlich versucht haben, uns daran zu richten, haben wir uns doch immer wieder dabei ertappt, wie wir versucht haben, unsere Kinder von negativen Auswirkungen zu beschützen. Und dass wir gesagt haben, oh, der Arme, und jetzt heult er so. Und dann waren wir doch irgendwie etwas nachlässiger oder etwas, ja, manche sagen jetzt liebevoller. Da dürft ihr alles so machen, wie ihr das wollt. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte damit nur sagen, es ist wichtig, dass wir diesen Erziehungsauftrag wahrnehmen. Und ich hatte als Vater immer die Angst, dass wenn ich meinen Kindern gegenüber hart bin oder wenn ich sie bestrafe oder wenn ich diese Konsequenzen zulasse, dass meine Kinder mich nicht mehr lieb haben würden. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, ihr Eltern, Jüngere oder Ältere, ob ihr sowas kennt. Und meine Erfahrung war, dass es überhaupt nicht der Fall war. Und wir haben so ein Buch gelesen, in dem kam so ein Bild vor, was uns viel geholfen hat. Das ist der sogenannte emotionale Tank. Und ich glaube, das ist genau das, von was Paulus hier redet. Wenn unsere Erziehung in Liebe geschieht, wenn unsere Erziehung geprägt ist von in Wort und in Tat, von der Liebe Christi, dann werden unsere Kinder wie so ein heißgewachstes Auto sein, da, wo das Wasser einfach abperlt, wo das nicht hängen bleibt, wo das nichts ausmacht, wo die Kinder verstehen, weil sie so oft gehört haben, gesehen haben, weil sie so tief in sich drin wissen, Mama und Papa lieben mich über alles. Und deswegen kann ich das, was jetzt nicht so ist, wie ich das gerne hätte, auch richtig einsortieren. Also das muss in Wort und in Tat passieren. Es hilft auch nichts, wenn wir nur liebevoll reden und die Taten irgendwie anders sind. Wir müssen in Wort und in Tat diese Liebe üben. Und dann den Satz habt ihr vielleicht auch schon gehört, du kannst deine Kinder erziehen, wie du willst, am Ende werden sie doch wie du. Das steckt auch da drin, in Wort und in Tat. Die Frage ist, was leben wir vor? Wir erzählen unseren Kindern, dass sie natürlich, keine Ahnung, regelmäßig in der Bibel lesen sollen und dieses und jenes. Und das ist halt die Frage, machen wir das selber, leben wir das vor? Wenn wir wollen, dass sie regelmäßig in den Gottesdienst gehen, gehen wir selber regelmäßig? Wie ist unser Gebetsleben? Wie sieht unser geistiges Leben zu Hause aus? Bekommen unsere Kinder überhaupt mit, ob wir ein geistliches Leben haben oder nicht? Oder findet unser geistiges Leben in der stillen Zeit, was weiß ich, im Schlafzimmer oder bei Nacht oder was weiß ich, irgendwo wo statt, wo niemand zuguckt? Sehen uns unsere Kinder irgendwann mal beten? Ich habe mir das oft überlegt, weil so dieses mit Gott zusammen zu sein, ist ja doch auch manchmal so was sehr Persönliches, wo wir uns dann auch zurückziehen. Wo ich mir dann manchmal so überlegt habe, wo sehen unsere Kinder das Ei? Wo erleben die das mit? Und glaub mir, nur in der Gemeinde ist nicht ausreichend. Also das ist gut, Kindergottesdienst und sowas ist super, tut den Kindern gut, aber es muss auch zu Hause stattfinden. Und dann ist auch, da habe ich mir noch überlegt, gibt es dazu eigentlich eine Bibelstelle? Mir ist bisher keine eingefallen. Wenn ihr eine wisst, dürft ihr sie mir gerne sagen, aber ich finde es trotzdem wichtig. Irgendwann ist dann auch der Punkt gekommen, ich habe heute gerade eben gesagt, ihr müsst euren Eltern nicht mehr gehorsam sein. Also wenn wir ein bestimmtes Alter haben, wo wir einfach einen eigenen Hausstand spätestens dann gegründet haben, dann müssen wir unseren Eltern nicht mehr in dem Sinn gehorsam sein, wie wir es als, sagen wir mal, 6-, 7-, 8-Jährige waren. Und umgekehrt heißt es für die Eltern oder für uns als Eltern, dass irgendwann auch mal die Zeit kommt, wo wir unsere Kinder loslassen müssen. Wie gesagt, dazu habe ich jetzt keine Bibelstelle gefunden, aber ich glaube, es ist trotzdem richtig. Ja, stimmt das mit dem Vater und Mutter verlassen? Ja, stimmt eigentlich. Das, ja, geht in die Richtung auf jeden Fall. Aber mir geht es einfach darum, nicht nur die Kinder werden mich irgendwann mal verlassen, sondern ich lasse die Kinder auch los. Hat für mich auch was mit Vertrauen zu tun. Ich lasse die Kinder in Gottes Hand. Du kannst, und ihr Mütter, ihr werdet jetzt da vielleicht ganz heftig nicken oder so, du kannst es machen wie meine Mutter, und eben wach bleiben, bis deine Kinder nach Hause kommen und sagen, ich kann da nicht schlafen. Oder du sagst dir, mein Kind ist in Gottes Hand. Okay, das ist vielleicht ein bisschen sehr theoretisch, aber für mich hat es schon was mit Vertrauen auch zu tun. Kann ich ruhig sein? Kann ich meine Kinder wirklich abgeben? Kann ich sagen, Herr, die sind in deiner Hand und ich bin jetzt ruhig. Ich habe Frieden darüber. Oder meine Kinder gehen Wege. Die gefallen mir vielleicht nicht. Die machen Entscheidungen, die hätte ich anders getroffen. Gebe ich meine Kinder ab? Oder muss ich dann in die Ehe dann auch noch meinen Senf dazugeben und zu versuchen, da noch irgendwas zu korrigieren? Irgendwann müssen wir einfach für uns auch so sagen, okay, da ist jetzt auch mal Schluss für mich. Ich ziehe mich jetzt zurück. Und da gibt es so eine Phase, da müssen wir mit unseren Kindern über Gott reden. Und dann kommt irgendwann eine Phase, da reden wir mit Gott über unsere Kinder. Und das ist mindestens genauso hilfreich. So, jetzt habe ich die Seite beleuchtet, dass wir als Kinder unsere Eltern ehren sollen. Dass wir sie, sagen wir mal, hochstellen sollen. Dass wir sie wertschätzen sollen. Und jetzt möchte ich einfach, können Sie sagen, auch dabei bleiben lassen, aber ich bin so jemand, ich habe gern irgendwie so das ganze Bild. Und da gehört ein anderer Punkt auch noch dazu. Und den möchte ich auch noch vorlesen, nicht vorenthalten. Matthäus 10, Vers 37, da sagt Jesus was dem, was wir gerade gehört haben, eigentlich vollkommen zu widersprechen scheint. Er sagt nämlich, wer seinen Vater und seine Mutter und umgekehrt jetzt auch für die Eltern, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, dass ich für ihn da bin. Oder der hat mich nicht verdient oder der ist meiner nicht wert, heißt es in der Luther-Übersetzung. So, das heißt, auf der einen Seite sollen wir unsere Eltern ehren, auf der anderen Seite heißt es, aber da hat es irgendwie auch Grenzen oder da müssen wir auch eine Rangfolge beachten. Denn über den Eltern, da kommt offensichtlich noch was anderes. Jesus sagt, wer Eltern oder auch Kinder höher stellt als mich, der hat mich gar nicht verdient. Und das finde ich so eine richtig krasse Geschichte. Vor allem, wenn wir jetzt verliebt sind, dann ist unser Partner oder unser Partner ins P, der kommt ganz oben. Und da kommt lange Zeit nichts. Aber die Frage ist, wo steht Jesus? Steht Jesus da noch drüber? Bin ich bereit, dass Jesus da drüber steht? Oder wenn dann das erste Kind kommt und die Mutterhormone vollkommen verrückt spielen, der Partner dann noch irgendwann nach dem Hund kommt und da kommt erst das Kind und dann kommt das Kind und dann kommt das Kind und dann kommt lange Zeit nichts und dann kommt vielleicht noch irgendwas anderes. Steht Gott da noch drüber? Ist Gott da noch wichtiger als mein Kind? Oder eben auch mit den Eltern. Also wir können unsere Eltern auch nicht vergöttern. Es gibt hier sowas, wo Gott sagt, du, da gibt es einen Platz und der gehört mir und sonst niemand. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Jetzt sagst du vielleicht, aber mein Kind ist doch nicht mein Gott oder mein Partner ist doch nicht mein Gott. Aber wenn Kind, Partner, Eltern, was auch immer, über Gott steht und wichtiger ist als Gott, dann sind wir hier sehr in der Gefahr. Jesus erzählt mal, oder da geht es um Opfer und so, und dann sagt Jesus folgende Aussage hier im Tempel, Matthäus 15, Vers 5 bis 6, wo Jesus auch über das redet, wie die Pharisäer das Wort Gottes und das Gesetz Gottes verbogen haben. Das sagt er zu den Pharisäern, ihr aber sagt, wenn jemand seinen hilfsbedürftigen Eltern erklärt, dass er ihnen nicht helfen kann, weil er sein Vermögen dem Tempel vermacht hat, dann hat er nicht gegen Gottes Gebote verstoßen. Also Jesus sagt ja, eigentlich müssten wir, wenn wir unsere Eltern ehren, und die hatten damals ja nicht das Sozialsystem, wie wir es heute haben, und meine Eltern sind jetzt hilfsbedürftig, jetzt muss ich als Kind eigentlich meinen Eltern Unterstützung geben. Aber dann gibt es so eine Phase, wo die Gemeinde zum Beispiel baut und wo man sagt, also, dass du deine hilfsbedürftigen Eltern unterstützen willst, ist gut und recht, aber erstmal brauchen wir das Geld. Weil wir sind Reich Gottes. Deswegen hilfst du nicht deinen Eltern, sondern du stiftest dein Geld für unseren Bau. Und dann musst du zu deinen Eltern sagen, tut mir leid, ich habe leider nichts mehr für euch übrig, weil ich habe mein Geld ins Reich Gottes gesteckt. Also das ist genau das, was Jesus hier sagt. Das Wort, was in der alten Luther-Übersetzung da noch drin steht, Korban, kennen vielleicht manche noch. Und da sagt Jesus Folgendes dazu. Damit setzt ihr durch eure Vorschriften das Gebot Gottes außer Kraft. Das heißt, wir können das Reich Gottes und unsere Eltern nicht gegeneinander ausspielen. Wir können jetzt habe ich doch gerade gesagt, erst heißt es, wir sollen unsere Eltern ehren. Dann sagt er, ja Moment, aber Gott ist noch wichtiger als die Eltern. Also gut, dann muss ich jetzt doch also mein Geld eher ins Reich Gottes stecken als meinen Eltern geben. Jetzt sagt Jesus, Moment, du kannst das nicht gegeneinander ausspielen. Du kannst nicht sagen, ich muss mich so fürs Reich Gottes investieren, ich habe keine Zeit für meine Eltern oder für meine Familie oder sowas. Und wir merken schon, es gibt keine so ganz einfache McDonald's-Fast-Food-Lösung. Wir müssen hier vielleicht auch manchmal nachdenken. Wir müssen den Heiligen Geist um Hilfe bitten, weil die Situation, wir können die jetzt einfach konstruieren, aber die können manchmal auch richtig kompliziert sein. Und dann kannst du schon kommen und sagen, ja, beim Wort Gottes ist das alles ganz einfach. Also ich mag die Leute nicht, bei denen immer alles ganz einfach ist, weil das Leben, in dem ich so mich bewege, das ist kompliziert. Und da gibt es manchmal nicht die Fälle, die so eindeutig in der Bibel drinstehen. Und dann sehe ich Prinzipien. Und ihr habt das, wenn ihr schon eine Weile hier seid in der Gemeinde, habt das von mir schon oft gehört. Ich finde es wichtig, dass wir die Prinzipien im Wort Gottes verstehen und dass wir sie anwenden auf unseren Alltag. Und da gibt es das Prinzip, wir sollen unsere Eltern ehren. Und da gibt es das Prinzip, dass Gott über unseren Eltern steht. Und da gibt es das Prinzip eben, dass wir jetzt nicht sagen können, dass unsere Eltern das nicht bekommen können, was sie eigentlich bräuchten, weil wir es ins Reich Gottes gesteckt haben. Und dann merken wir, dass wir zwischen diesen Prinzipien vielleicht auch manchmal hin und her gerissen sind und dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist. Und trotzdem, ich glaube persönlich, dass Gott für jeden von uns einen Weg hat und dass Gott auch in jeder Situation uns beraten möchte. Wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören, dann wird Gott uns sagen, wie er möchte, dass wir uns verhalten sollen. Das ist meine feste Überzeugung, dass Gott nicht nur einen Willen hat, von dem er will, dass wir ihn tun, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass Gott sogar bereit ist, uns zu sagen, was wir tun sollen. Weil das wäre ein bisschen seltsam, wenn ich sage, ich möchte gern, dass du was tust, aber ich sage dir nicht, was es ist. So gehen manchmal Ehepaare miteinander um, aber das ist eigentlich nicht wirklich hilfreich. Auch bei Ehepaaren nicht und ich denke, Gott macht das auch nicht. So, Gott sagt uns, was wir tun sollen. Gott sagt uns, was er uns erwartet. Und deswegen sollten wir einfach auch nachfragen, was Gott von uns möchte. Zum Schluss nochmal eine schöne Stelle, diesmal nochmal aus dem Alten Testament, wo es nochmal um die Mutter geht. Und ich denke, das kann uns dann wieder so ein bisschen zurückführen zum Muttertag. Jesaja 66, Vers 13, wo Gott, unser Vater, sagt, ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so war, aber wenn unsere Kinder sich wehgetan haben, dann sind sie eigentlich meistens nicht zu mir gekommen. Sie sind zur Mama gekommen. Das ist hart für einen Vater manchmal, aber ich weiß auch nicht, an was das liegt. Obwohl ich mein Leben riskiert habe für meine Tochter, habe mich hinter den Bollerwagen geschmissen und habe mit meinen Knien auf dem Kies gebremst. Das ist hängen geblieben. Aber ansonsten, Mama ist schon unschlagbar. Also versteht ihr, Mama ist einfach die Beste. Also bei den kleinen Kindern jedenfalls. Das, wie gesagt, das kann sich ja auch ändern. Aber Gott sagt hier nicht, ich will euch trösten, wie ein sein Vater tröstet. Ist vielleicht nicht unsere große Stärke. Als mein Sohn mal, der hat beim Fußballspielen einen Ball auf den Unterarm bekommen und es hat dann wehgetan und es hat Tage später immer noch wehgetan. Und ich habe ihn dann getröstet und habe gesagt, Karl, stell dich nicht so an. Und als es nach 2 Wochen dann nicht besser war, dann ist meine Frau mit ihm zum Arzt gegangen und dann hat er geröntgt und hat gesagt, der Arm ist gebrochen. Wie kann man sich den Arm brechen, in dem Ball drauf geht? Also da muss man schon Nachsicht mit mir haben. Ja. Also ihr seht, ich habe die 100% auch nicht geschafft. Aber trösten ist schon was. Gott sagt selber, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und wenn du nur eine Mutter hattest, bei der das nicht unbedingt so zu ihrem Gabenprofil gehört hat, zu trösten, sowas gibt's ja auch, dann such dir jemand raus, wo du einfach dich daran erinnerst, dass vielleicht war es die Oma oder eine Tante oder sowas, die das richtig gut konnte, oder vielleicht eine Freundin oder ein Freund. Und dann setzt den halt dafür ein. Aber Gott sucht sich das raus, wovon die meisten Leute eigentlich davon ausgehen, dass die richtig gut im Trösten sind. Und wo wir sagen, ja, wenn der mich tröstet, dann ist alles gut. Meine Oma war auch so eine, die hat dann halt gepustet und dann war es gut. Oder? Heile, heile Segen. Und ja, kennt man alles. Und ich verbinde es eben auch mit meiner Oma oder mit meiner Mutter. Nicht notwendigerweise mit meinem Vater. Und deswegen sagt uns Gott, ich möchte dich trösten, ich möchte für dich eine Mutter sein. Auch wenn Gott in der Bibel als Vater dargestellt wird, er hat beide Seiten. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir heute am Muttertag eben so diese mütterlichen Eigenschaften mal wieder neu hochheben und uns vielleicht auch ein bisschen daran erinnern, was unsere Mütter uns Gutes getan haben. Und letztendlich, und damit möchte ich schließen, ist es so, dass Gott hier sagt, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Und diese Liebe, haben wir vorher gehört, die soll unsere Erziehung prägen, in Wort und in Tat. Deswegen, unser Vorbild diesbezüglich ist einfach Gott, der nicht immer sofort dich kritisiert, der nicht immer sofort straft, der auch streng ist, aber der das einfach in einem guten Mischungsverhältnis macht. Und so lasst uns einfach ihn bitten, dass er uns Weisheit schenkt, uns so zu verhalten, wie er das will. Und lasst uns unsere Eltern heute vielleicht ganz besonders, aber auch im Rest unseres Lebens ganz neu ehren. Ich würde gern zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dich vorstellst als ein Vater und dass du damit was sehr Positives verbindest. Und ich möchte jetzt für diejenigen bitten, die vielleicht keinen irdischen Vater hatten, an den sie sich positiv erinnern, dass sie das verstehen, dass du eine positive Bezugsperson für sie sein möchtest, dass du all das sein möchtest, was ihr leiblicher Vater vielleicht nie war. Und ich danke dir, Herr, dass du dich in deinem Wort auch darstellst als eine Mutter, die tröstet, die versorgt, die nährt. Und ich danke dir, Herr, dass das in dir alles vereint ist und dass wir wissen dürfen, Herr, dass du gute Pläne mit uns hast, dass du möchtest, dass uns gut geht. Und so schenkt es uns, Herr, dass wir das unseren Eltern gegenüber, unseren Kindern gegenüber auch so leben können. Dass wir unsere Eltern ehren können, dass wir es ausdrücken können in Wort und in Tat und dass wir unsere Kinder erziehen können, geprägt von deiner Liebe in Wort und in Tat. Und ich danke dir, Herr, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, welchen Weg wir gehen sollen, dass du uns zeigst, welche Entscheidungen wir treffen sollen. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du uns nicht nur den Weg zeigst, sondern dass du uns auch die Kraft schenkst, uns so zu verhalten, wie es dir gefällt. Amen.